Gut,
dann starten wir los, oder? Könnt ihr mich gut verstehen? Sehr gut, erste Wunder vollbracht. Ja. Hoffnung, die unter die Haut geht. Wir alle brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung wäre die heute nicht da. Ohne Hoffnung würden wir keine Schulen bauen. Wer von euch hat Kinder? Ja. Wer möchte Kinder? Wer möchte Kinder, aber auf keinen Fall mit dem Partner, den er gerade hat? Okay, sind jetzt alle munter. Ja? Und wenn man Kinder hat, dann weiß man, man setzt doch Kinder in die Welt, weil wir etwas Gutes in der Welt sehen. Weil wir glauben, dass diese Kinder ein gutes Leben haben. Hoffnung trägt uns Menschen. Aber Hoffnung ist nicht immer leicht zu ertragen. Einen langen Atem zu haben, an etwas zu glauben. Und da möchte ich mit euch meine Lebensgeschichte teilen. Es bedeutet nicht, dass meine Lebensgeschichte die allumfassende Wahrheit ist. Es ist meine Geschichte, nicht deine. Aber es ist ein Ansatz und du hast deine eigene Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich mit euch teilen und möchte dann auch ein paar Impulse dazu geben, was ich so im Glaubensleben gelernt habe und die mit euch teilen. Und es ist ja so, ich möchte euch noch einen Witz erzählen, bevor ich ein trauriges Video bringe. Ja? Und zwar möchte ich ein Video zeigen, hat ICF produziert. Applaus für ICF. Danke. Das sind die Profis, ja, die Medienmacher und die wissen, wie es geht. Und das Video, da geht es darum, wie mein Leben eigentlich ausgesehen hat die ersten 20 Jahre, weil mein Ziel ist, dass ich die frohe Botschaft bringe, nicht die Jammerbotschaft, okay? Ich werde jetzt nicht 40 Minuten über mein Leid reden und depressiv rausgehen, sondern ich möchte wirklich über die frohe Botschaft reden. Aber vorerst erzähle ich einen Witz, damit sie dann das Traurige ein bisschen besser aushält. Und zwar, da sitzen drei Leute im Gasthaus hier in München und dann sagt der eine, meine Güte, meine Migräne, ich habe so Kopfweh. Ist das nicht Jesus hier in der Ecke? Sagt er, ja, ich weiß nicht, ich gehe mal rüber, ich frage. Und dann hat er jemanden gefragt, dann sagt er, das ist wirklich Jesus. Glaubst du an ihn? Sagt er, ja, ich weiß nicht. Anscheinend kann der heilen, ja. Und dann sagt er, ja, geh mal rüber mit deiner Migräne und vielleicht hilft er da. Dann geht er rüber, sagt, du Jesus, ich habe immer Migräne, kannst du was machen? Jesus betet, der Mann geht weg, geheilt. Die Leute, wow, keine Migräne mehr, nein, nix. Sagt der andere, du hast doch Rückenschmerzen, dann geh mal zum Jesus rüber. Sagt er, ja, mach ich. Geht rüber, Jesus betet, er kommt geheilt zurück. Sagt der zweite, du musst auch zu Jesus gehen, du hast doch das Bein tut dir immer so weh, das Knie. Und sagt er, nee, ich gehe nicht rüber. Sagt er, warum? Ich habe noch 5 Wochen Krankenstand. Bisschen makaber, ne? Aber so ist es oft in unserem Leben. Wollen wir wirklich, und das traue ich mir sagen, weil ich werde nachher erzählen, warum, wollen wir wirklich ein Wunder erleben? Wollen wir absolut mit allen Konsequenzen Heilung? In meinem Leben war Kranksein auch ein Gewinn. Man nennt das in der Psychologie Sekundärgewinn. Wenn ich in der Schule nicht lernen wollte, war ich müde, habe nicht schlafen können in der Nacht. Wenn ich reisen wollte, buchten meine Eltern eine Therapie irgendwo im Ausland. Meine Schwester war in Lignano und Jesolo. Ich war in der ganzen Welt. Die Frage ist, wenn ich das ablege, was ich habe, habe ich einen Gewinn nicht mehr. Vielleicht dann nicht mehr die Aufmerksamkeit. Vielleicht habe ich aber auch nicht mehr das Privileg, bei den Arbeitskollegen doch ein bisschen besser anzukommen. Ich habe gelernt, dass ich in sehr viel Mitleid versunken bin. Und darum ist der Witz nicht nur Witz, sondern sollten wir uns die Frage stellen, wenn ich heute gesund rausgehe, was immer du heute mitträgst, wie wird sich der Tag morgen verändern? Über was wirst du ab morgen sprechen? Mit wem wirst du sprechen? Es war nicht nur ein Witz, sondern es war ernst gemeint. Sind wir wirklich bereit? Und jetzt bitte ich diese engagierte junge Dame, den Film einzuspielen.
Egal ob Bus, Zug, Schule, Zombie-Gesicht, Aussätziger, Junge aus der Hölle, also an unterschiedliche Zuordnungen, die ich bekommen habe. Und jede hat wehgetan. Du wirst dir vielleicht denken, von was redet der? Hat vielleicht komische Frisur, lange Haare, aber von was redet der Typ da? Die Krankheit, die ich hatte, die 20 Jahre, hieß Neurodermitis. Das ist eine Hautkrankheit, kommt anscheinend sehr, sehr oft vor, auch bei Kindern ganz stark ausgeprägt. Und bei mir war es jetzt so, dass ich einen der schlimmsten Fälle im deutschsprachigen Raum war. Gibt es da kein Ranking, aber die Ärzte waren immer erschrocken, wenn sie mich gesehen haben. Kann man sich vorstellen, als hätte man ganzen Körper Eiterwunden, Krusten und eingetrocknetes Blut und Risse, so dick wie Bierdeckel. Und das zu haben, diese Krankheit, war 20 Jahre Horror ohne Hoffnung. Das Gefühl war immer sehr einfach erklärt. Das Gefühl, den ganzen Tag, 24 Stunden, war so, als würdest du dich auf der Herdplatte verbrennen. Also nachdem ich ja mich gekratzt habe, habe ich mich meistens auch gleich eingeschmiert wieder. Also aber am Tag sicher mich so 50, 60 Mal pro Tag eingeschmiert. Also ständig. Ich habe mir im Dunkeln die Zähne geputzt, weil ich mein eigenes Spiegelbild gehasst habe. Also nicht, wo ich gesagt habe, okay, habe vielleicht ein bisschen zu kleine Nase oder vielleicht einen Pickel hier oder da oder ich könnte vielleicht hier oder da weniger mehr Bart haben, sondern es war ein abgrundtiefer Hass meiner eigenen Persönlichkeit. Aber bevor die Nacht losgegangen ist, viel schlimmer wie die Nacht selbst, war der Weg eigentlich zu meinem Bett, weil das Bett war voll mit Blut, voll mit Krusten, voll mit Schuppen. Und wenn man so viel Blut verliert jede Nacht und so viel Krusten verliert, dann gibt man es auch irgendwann einmal auf, jeden Tag das Bett zu überziehen. Und dann hat es ganz lange gedauert, bis ich überhaupt einschlafen habe können, eben weil ich 4-5 Stunden nur gekratzt, mich selbst geschlagen habe. Therapiemäßig habe ich vieles ausprobiert. Vieles, was nicht funktioniert hat. Also schulmedizinisch natürlich alles, was dazugehört, von Cortisonbehandlungen bis sämtliche Sachen an Medizinen, das das Immunsystem auch stärkt, etc. etc. Ich hatte über 900 Allergien. Ein kleines Beispiel, ich habe 2 Jahre nur Haferflocken mit Wasser gegessen. Also wenn ich heute in Hotels bin, bin ja viel unterwegs, dann möchte ich keine Haferflocken mehr sehen. Dann habe ich natürlich im esoterischen Bereich alles ausprobiert, sprich von Dunkelkammer und sich Selbstfindungsprozessen bis hin zu Schamanismus, alles ausprobiert in dem Bereich. Es gibt fast nichts, was ich nicht gemacht habe, aber eines weiß ich, dass das die ganzen Dinge nur etwas gelindert haben, aber nicht geheilt. Diese 20 Jahre Leid, es war immer wieder ein neues Planen. Wie könnte ich sozusagen eine neue Therapie ausprobieren, die mir hilft? Was könnte mir helfen? Es hat wieder Hoffnungsfunken gegeben, immer wieder, wie immer wieder Tiefschläge. Und es war immer ein Stückchen Klettern und ein Stückchen Zurückfallen. Ich habe immer für mich im Kopf gehabt, dass da der Tod nicht wirklich schlimmer sein kann als das Leben, das ich führe. Der Versuch, mich 2-mal umzubringen, war immer mit Schlaftabletten. 2-mal mit einer Überdosis Schlaftabletten. Und beim ersten Mal habe ich weiß nicht mehr genau, 4 oder 5 Schlaftabletten gegessen und runtergeschluckt und habe dann ziemlich lang geschlafen, aber bin wieder aufgewacht und habe gedacht, okay, du musst das verdoppeln, und habe dann 8 oder 9 Schlaftabletten genommen und bin aber wieder aufgewacht. Und da habe ich auch wieder eine Lernerfahrung gemacht, dass ich mir damals, obwohl ich ja eh schon gewusst habe, ich kriege nichts auf die Reihe, also wirklich nichts, keinen Schulabschluss, keine Freundin, keine Ausbildung, kein normales Leben, da habe ich mich dann gefühlt wie der größte Versager. Warum? Weil ich es nicht mal geschafft habe, mich selber zu töten. Ja, die Jobsuche, das war so, wenn man den Heiligen Gral sucht. Also das war bewerben, bewerben, nochmal bewerben. Der Job, den ich dann bekommen habe, war aufgrund dessen, dass mein Chef eine coole Socke war. Der war einfach sehr sozial denkend, und es war eine große Gärtnerei. Die Gärtnerlehre war ein toller Beruf, man ist draußen, man ist in der Sonne, man ist in der Natur. Aber meine Krankheit machte mir dann wieder einen Strich durch die Rechnung, indem einfach in meine ganzen Fleischwunden, die ich hatte, dieser Erdstaub einwirkte und ich dann eine Blutvergiftung ausfasste und gleich direkt von der Gärtnerei ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Also meine Zukunftsaussicht war von meinem Krankenbett zum Fenster. Das war's. Meine Zukunftsaussicht war nur, ob ich die morgige Therapie überhaupt überstehe. Meine Zukunftsaussicht war, ich wünsche mir, dass ich mich morgen ein bisschen besser fühle vielleicht. Das war das Einzige. Jobmäßig habe ich an dieser Stelle eigentlich aufgegeben. Der Entschluss, dann meinen dritten Selbstmordversuch zu starten, war an einem Sommertag. Es war kurz vor meinem 18. Geburtstag. wo mein Vater das Krankenhaus besuchte und mit dem Chefarzt sprach. Und mein Vater kam zurück mit Tränen in den Augen und er hat nur zu mir gesagt, das Einzige, was du tun kannst, Alex, ist zu glauben, zu vertrauen und nicht aufzugeben. Das habe ich zwar gehört und gespürt, aber wie mein Vater da weinen gesehen hat, haben wir gedacht, es gibt nichts mehr, es gibt keine Flamme der Hoffnung mehr. Es ist wirklich alles zu spät. Alles, beruflich, privat, finanziell, körperlich, alles. Und das war für mich der Entschluss, dass ich sage, okay, wenn man da einen Berg raufgeht, der auch in Salzburg als Suizidberg bekannt ist, und wenn ich diese, glaube ich, 35 Meter da runterspringe, dann bin ich wirklich tot. Für mich war es eine seit langem wieder mal eine Aktion, wo ich selber Macht über mein Leben habe. Weil ich selbst etwas tue, was mich erlöst von diesen Schmerzen, weil alle anderen das nicht geschafft haben. Ich stand auf dem Berg und die Stimme war, los, spring jetzt endlich, mach Schluss mit dem Ganzen. Und eine andere Stimme fragte mich aber gleichzeitig, was erwartet dich überhaupt? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Vielleicht gibt es eine Hölle und wenn ich da hinkomme, naja, ist es dann nicht besser wie jetzt. Egal, ich springe jetzt, mir reicht es, es ist einfach Schluss und ich möchte mein Leben beenden. Doch meine Fleischwunden blieben am Geländer hängen. Und in diesem Moment wusste ich, dass es ein Zeichen ist, dass ich das Leben nochmal neu anschauen sollte.
Ja, das war der traurige Teil. Ups. Hoffnung. 20 Jahre ist lange, oder? Corona hat 2 Jahre gedauert. Manche haben schon gejammert. 20 Jahre ist lange. 20 Jahre Enttäuschungen, Mobbing, bespuckt worden, ausgegrenzt worden, von meinen Eltern bei der Oma abgegeben worden, 7 Jahre nicht mehr erschienen, alles erlebt. Aber trotzdem gibt es Hoffnung, trotzdem gibt es diesen Gott, der sagt, für dich gibt es Hoffnung, egal wo du stehst. Und vielleicht bist du nicht dort, wo du sein möchtest, aber du bist auch nicht mehr da, wo du einmal warst. Wenn wir glauben und vertrauen. Und was ich gelernt habe, ist dann, wie ich da von Mönsberg runtergegangen bin, und das ist das allererste, der erste Punkt, den ich lernen habe müssen, ist, jeder Tag zählt. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie es euch geht. Wenn mein Sohn in der Früh aufwacht, ich habe 3 Söhne, die Großen sind 26 und 24, das erkennt man meine grauen Haare, und der Kleine ist 6. Und wenn mein 6-Jähriger aufwacht in der Früh, dann schaut er mich an und sagt, Papa, heute spiele ich den ganzen Tag. Und mein Sohn hat so Christbaumkugelaugen. Und die Deutschen und Österreicher, die haben immer so ein bisschen so Augen, als würden sie gerade am WC sitzen. So, alles ist so schlimm. Ich bin so arm, keiner versteht mich. Und jetzt möchte ich, dass du mal zum Nachbarn schaust, ob der Christbaumkugelaugen hat, in freudiger Erwartung und Hoffnung, oder so da sitzt, so, was sagt der Österreicher da vorne? Okay, das machen wir mal einen kleinen Test hier. Wunderbar. Manche schauen sich gar nicht an, das ist auch ein Kennenlernprogramm hier. Hallo sagen, wunderbar. Okay, jeder Tag zählt. Was ist passiert, wie ich von Mönsberg gegangen bin? Ich bin dann runter, dann hat mich mein Primat gefragt, du Xandl, wo warst du denn jetzt? Und ich habe gelogen, ich habe gesagt, du, ich war spazieren, schönes Wetter, kurz vorm 18. Geburtstag. Und dann hat er gesagt, lüg mich nicht an, Alexander. Und dann habe ich gesagt, doch, ich war spazieren. Und dann hat er gesagt, lüg mich nicht an. Und dann hat er gesagt, was hast du gemacht? Und dann bin ich ganz beschämt da gestanden und habe gesagt, naja, ich wollte mich umbringen. Und dann hat er ganz wertvoll und pädagogisch mit leiser Stimme zu mir gesagt, mich angeschaut in die Augen, du bist ein Depp. Manchmal brauchen wir so einen liebevollen Trieb in den Allerwertesten. Und dann hat er mich wohin gebracht, was ich nie vergessen werde. Und ich hoffe, ich kriege jetzt keine Tränen in die Augen. Ist viele Jahre her, über 2 Jahrzehnte, hat mich auf die Sterbestation gebracht. Er hat gesagt, komm mit, jetzt zeige ich dir was. Und er hat mich zu einer jungen Dame gebracht mit 27, 28 Jahren. Die hat nur mehr 2 Monate zum Leben gehabt. Und dann hat er gesagt, jetzt gehst du zu der jungen Dame, weil bei ihr zählt jeder Tag. Sie muss sorgenfrei sein. Sie hat mein Leben schon abgeschlossen, es zählt wirklich jeder Tag. Und du gehst zu ihr, Alexander, und erzählst ihr, dass du dich töten wolltest. Und ich war richtig beschämt. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Ich habe mir das gar nicht erzählen traut. Und dann hat die junge Dame mich mit voller Liebe angesehen. Ich weiß nicht, ob sie Christin war oder nicht, aber auch Nicht-Christen können in unser Leben sprechen. Kleines Geheimnis am Rande. Und sie hat zu mir gesagt, Alexander, eine Sache haben wir gemeinsam. Das ist Schmerz, Leid, Ausgrenzung. Eine Sache hast aber du, die ich nicht mehr habe. Das ist jeden Tag die Chance zum Leben. Und wenn du das nicht verstanden hast in deinem Leben und ich nicht verstanden habe, dann können wir Gott nicht die Ehre geben. Denn wenn ein Kind geboren wird, dann feiern wir das Leben, stimmt? Also ich habe noch nie eine Party gesehen, wo ein Neugeborenes ist, so eine Babyparty, wo alle rundum stehen und sagen, also, liebes Kind, jetzt wo du auf der Welt bist, müssen wir über die Steuererklärung sprechen. Und über die Kriege. Und über die Kirchenarbeit. Nee, wir segnen das Kind. Wir wollen für das Kind das Allerbeste, stimmt? Und wir feiern das Leben. Und dann war ich so bestürzt, was die junge Dame zu mir gesagt hat. Und mein Arzt hat mich dann noch wohin geführt, zum EKG-Gerät. Und jeder von euch kennt ein EKG-Gerät. Und das EKG-Gerät geht auf und ab. Düt, 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 düt. Wenn es einmal linear verläuft, liebe Leute, ist vorbei. Was wünschen wir uns? Was habe ich mir gewünscht? Und das hat mein Arzt erkannt. Der hat gesagt, was du dir wünschst, Alexander, in deinem eigenen Selbstmitleid ist, dass das Leben linear verläuft, dass es keine Probleme gibt. Aber das Leben hat Höhen und Tiefen, ob du gläubig bist oder nicht. Stimmt? Also wir wünschen uns oft, dass Gott uns ein Leben schenkt, das linear verläuft. Segne ich mich hier, segne ich mich da. Tralala, tralala. Aber es gibt Höhen und Tiefen. Und wir müssen bereit sein, in die Tiefen den Frieden zu bewahren. Gott die Ehre zu geben und sagen, was kann ich daraus lernen? Und das habe ich verstehen müssen, weil die Bibel sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, oder? Sorget euch nicht um das Morgen. Wie oft passiert es aber in Deutschland, in Österreich, in Europa, dass wir uns Sorgen machen? Mal Hand aufs Herz, wer hat sich öfter als einmal in dieser Woche Sorgen gemacht? Ja, sitzt aber da beim Ehepartner, zeig ja nicht auf, zeig ja nicht auf. Ja, aber mal Hand aufs Herz, wir sind hier im geschlossenen Kreis, Jesus ist da. Wer hat sich in der Woche mehr als einmal Sorgen gemacht? Ich gehe sonst mit dem Mikrofon durch, ich sag's euch. Okay? Manche denken sich, der kommt sicher nicht ganz zurück. Doch! Nee, Scherz. Also, wir machen uns viele Sorgen. Ich habe euch ein paar Sorgen mitgebracht. Sorgen, die ich so höre von verschiedenen Leuten, wenn ich in meinem beruflichen Umfeld bin. Sagen wir ein Beispiel, ich war mit Managern vor ein paar Monaten in einem 5-Sterne-Hotel. Wir haben einen Workshop gemacht. Und dann hat einer der Manager gesagt, dass das Essen so gut war. Und er hat gesagt, das hat so gut geschmeckt, das war einfach das beste Essen, das ich je gegessen habe. Und dann haben die anderen gesagt, ja stimmt, mir hat es auch gemundet, toll. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass wir in die Küche gehen und das an Koch erzählen. Und dann sind wir in die Küche gegangen, Tür auf, müsst ihr euch vorstellen, 12 so gestandene Manager mit Anzug. Und dann hat einer der Manager gesagt, wir müssten Ihnen etwas sagen. Und der Koch ist schon so langsam zurückgerutscht. Messer ergriffen, ja, hat sie denkt, oh Gott, was passiert mit mir? Und dann hat einer der Manager gesagt, Dankeschön, das war das beste Essen, was ich seit langem gegessen habe. Und der Koch hat dann so ein bisschen reingeschaut, wie wenn man einen Hund einen Zaubertrick zeigt, so. Und es war dann lustig, er hat ja was erwartet. Und das sind unsere Sorgen. Er hat Kritik erwartet, stimmt's? Wie oft, auch in Kirchen, wenn man zu jemandem geht und sagt, du Edeltraud, ich muss mit dir reden. Um was geht's denn? Um was geht's denn? Ja, ich muss mit dir wegen der Anbetungszeit. Um was geht's denn? Ich habe alles organisiert. Wir haben Angst, kritisiert zu werden, stimmt? Aber Gott kritisiert uns nicht. Gott liebt uns. Er zeigt uns unsere Fehler liebevoll auf. Und das sollten wir in Kirchen auch machen. Dann, wie viele Menschen haben Angst, abgelehnt zu werden? Ablehnung, Riesenthema von zu Hause, von den Vätern, von den Müttern, Traditionen sind gebrochen worden. Es geht über Generationen weiter. Und ich merke es immer, wenn Leute zu mir kommen, nach einem Zeugnis geben, dann kommen sie so, hallo, haben Sie kurz Zeit? Und dann sagt man nur so ein bisschen, ich habe in 5 Minuten Zeit. Dann, okay, dann halt nicht. Ablehnung. Sie haben Angst, dass sie abgelehnt werden. Aber wie können wir abgelehnt werden, wenn Jesus uns angenommen hat? Oder? Dann haben wir Angst vor Veränderungen. In Österreich eine schlimme Krankheit. Ja, der Österreich ist immer so bei Firmen, das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben Angst vor Veränderungen. Wir haben Angst, die Erwartungen von Menschen nicht zu erfüllen. Wer von euch hat noch mal kleine Kinderhand hoch? Ja? Sehr gut. Ja, wie alt ist dein Kinderl? 4? Mädchen? Sohn? Mädchen? Kindergeburtstage kennst du, oder? Die heutigen Kindergeburtstage, das sind Events. Da kann ja Steven Spielberg noch mitmachen, ja? Das sind ja, und dann merke ich ja so immer, wenn wir, mein Sohn auf Kindergeburtstag ist, die Erwartungen der anderen nicht erfüllen zu können, da kommen dann diese Mütter, schwer bewaffnet, mit 4-stöckigen Torten. Und dann kommen sie so, hi, du, ich habe nur eine kleine Torte heute gebacken, ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Und was erwarten sie? Dass ja keiner sagt, nee, das sieht aber nicht so gut aus. Letztes Mal habe ich so Spaß, meine Frau schämt sich immer mit mir, hat gesagt, na, da hast du dich aber nicht angestrengt, also die sieht nicht gut aus. Und dann hat die Mutter sehen sollen, was? Ja, die war fix und fertig, sage ich, war nur ein Scherz, alles easy, sieht gut aus, man merkt 100 Stunden Arbeitszeit. Wir haben Angst, die Erwartungen in einer Kirche, in einer Firma, als Ehepartner, als Vater, Mutter nicht zu erfüllen. Wir haben auch Angst, uns lächerlich zu machen. Wir haben Existenzängste und Existenzängste beginnen nicht bei Geld. Ich kenne einen Manager, der hat einmal sein Gehalt gesagt, dann bin ich kurz mal depressiv geworden. Der verdient 25.000 Euro netto im Monat, kriegt Weihnachtsgeld 55.000 Euro überwiesen. Und hat jeden Tag die Angst, wenn er in die Firma fährt, dass jemand Jüngerer mit einem Studium, das er nicht hat, seinen Sessel wegnimmt. Seit 10 Jahren läuft er mit dieser Angst durch das Leben. Wenn ihr den aber seht, der geht so wie so ein Lipizzaner aus der Wiener Hofreitschule. Ja? Aber er hat Angst, dass jemand kommt und ihm diese Existenz des Managerposten in der Verantwortung für 3000 Leute wegschnappt. Wir haben so viel Ängste da in Europa. Wir haben so viel Ängste, all diese Kriterien nicht zu erfüllen. Was sagt aber Gott dazu? Gott sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht und Angst und Sorge gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und jetzt stellt sich mal vor, man streitet mit der Nachbarin. Macht sie natürlich nicht hier, aber es könnte ja mal passieren. Und dann möchte man der Nachbarin vergeben, weil in der Gemeinde haben wir eine Predigt gehört von Franzis und die Leute vergeben und jeder geht raus und sagt, ja stimmt, meiner reizenden Persönlichkeitsnachbarin sollte ich vergeben. Und dann haben wir Angst, dass wir wieder kritisiert zu werden. Wir haben vielleicht sogar Angst zu scheitern und dann überwinden wir uns. Wir sind ja Christen, dann stehen wir uns am Zaun und sagen, ja, ich vergebe dir. Und dann sagt die Nachbarin vielleicht, Zeit ist das geworden. Und dann denkst du, oh, Wuser. Du wirst dann innerlich ganz unruhig, weil du bist gescheitert. Es war nicht nach deinen Vorstellungen. Und wir haben oft diese Ängste. Aber wenn wir Liebe haben, egal ob die Nachbarin uns verzeiht oder nicht, wir lieben den Menschen. Egal ob der andere gut drauf ist, ich bleib besonnen. Wisst ihr, mir ist es gar nicht so wichtig, ob jeder von euch mich heute mag. Das ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass ihr die Botschaft mögt. Man muss nicht den Briefträger mögen. Vielleicht sagt einer, der hat aber schon ganz schön lange Haare da vorne. Und der hat orange Schuhe an. Hat das ein Christ überhaupt? Ja, dann hat er noch ein Tattoo, um Gottes Willen. Es geht mir nicht, ob ihr mich mögt. Ich bleibe besonnen und ich mag jeden hier erinnern. Bei manchen habe ich mir beim Reingehen gedacht, sympathische Leute, was mag ich an den Menschen? Alles easy. Und das hat mir Gott gelernt, dass ich lernen muss, den Tag zu leben, egal was für Sorgen ich in meinem Kopf umherschwirren habe lassen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass mir Gott gelernt hat, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat für mein Leben, wie wir oft haben. Wir denken oft, dass das Leben so laufen müsste. Meine Perspektive war, ich habe gedacht, dieser Gott hasst mich. Ich habe geglaubt, Gott mag mich nicht, er liebt mich nicht, er ist nicht für mich. Und ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe gesagt, Gott, ich hasse dich, dass ich leiden muss. Aber ich möchte glauben. Aber ich kann es nicht. Und ich hasse mein Leben. Und ich hasse alles auf diesem Planeten. Ich hasse die Menschen, die mich gemobbt haben. Ich hasse alles. Und Gott hat gesagt, schau mal genauer hin. Und dann habe ich was erlebt als Gärtner. Die Geschichte möchte ich mit euch teilen. Ich war in einer Gärtnerei angestellt, die dafür zuständig war, dass im Raum Salzburg ganz, ganz noble Villen betreut worden sind. Und mein Chef hat mich dann mitgenommen und hat gesagt, du Alexander, ich gehe jetzt auf Mittagspause und in der Zeit, wo ich weg bin, gräbst du einfach mal alle Pflanzen aus, die irgendwie tot sind oder verwelkt. Und ich wollte meinen Chef aber nicht enttäuschen, Leute. Gell? Ich war top motiviert, ich wollte meinen Arbeitsplatz behalten, habe Einschränkungen gehabt mit meiner Haut und dann habe ich einen Baum gesehen oder Strauch, ganz links im Garten von dieser Millionärin. Der war so 3,5-4 Meter hoch und der war komplett verwelkt. Dann haben wir gedacht, wenn ich den jetzt ausgrabe, ist mein Chef glücklich. Und dann bin ich mit der Motorsäge hin, einfach mal geköpft. Dann bin ich mit der Schaufel hin und habe die Wurzeln abgetrennt. Und dann haben wir gedacht, wenn jetzt der Chef kommt, wird er sagen, du guter Mitarbeiter. Und dann ist mein Chef gekommen und ich habe es von der Weite schon gesehen, irgendwie hat sich die Farbe im Gesicht gewechselt. Da stimmt was nicht. Und dann ist mein Chef gekommen, hat die Hände zusammengeschlagen und hat gesagt, Alexander, wie dumm kann man sein? Und dann haben wir gedacht, was ist los, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat er mir erzählt, dass die Kundschaft diese Pflanze steht bei uns bei Red Bull im Hangar 7, diese Pflanze hat sie um den ganzen Globus einfliegen lassen. Die hat einen Wert von ca. 4.000 bis 5.000 Euro heute umgerechnet und die blüht aber nur alle 5 Jahre. Das muss man halt wissen. Ja? Und wenn man das nicht weiß, sieht sie tot aus. Ist einfach, oder? So, und jetzt schauen wir auf dein Leben. Und das habe ich gemacht. Ich habe auf mein Leben geschaut und habe gesagt, wo sieht mein Leben tot aus? Ich bin Stotterer. Hört man, oder? Habe ich nicht gestottert bis jetzt? Okay. Gott ist groß. Ich bin Legastheniker. Habe einen Bestseller geschrieben. Ich habe keinen Selbstwert und stehe heute vor euch und bin kein bisschen nervös. Danke. Weil Perspektive von Gott von meinem 18. Geburtstag war, dass ich hier stehen werde. Das war die Perspektive Gottes. Meine Perspektive war Leid. Und da habe ich gelernt, dass ich loslassen muss. Und ich habe so einen Spruch für mich gefunden, wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken. Wenn du heute zum Gebetsteam gehst, bitte lass deine Vergangenheit heute hier. Ich bitte dich, aus tiefstem Herzen unter Brüdern und Schwestern, denk nicht mehr an deine Vergangenheit. Denk an den morgigen Tag. Der heutige Tag zählt, der morgige Tag zählt. Verabschiede dich endlich von deinen Gräuel, von deinen Wunden, von deinem Leid. Gib es in Gottes Hände, das Gebetsteam wird für dich da sein. Gib es wirklich Gott ab. Trage es heute nicht mehr aus der Kirche hinaus. Nimm es nicht am Beifahrersitz in dein Auto mit. Wenn du nach vorne gehen willst, darfst du nicht rückwärts denken, es funktioniert nicht. Also habe ich eines gelernt. Ich habe dann die Bibel genommen und ich habe die Bibel überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich mir eine Bibelstelle rausgesucht. Ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, Gott, diese Stelle wird meine Stelle. Und es war diese Stelle in Korinther, da steht, jetzt ist die angenehme Zeit, heute ist der Tag des Heils. Ist cool, oder? Vielleicht sagst du mal zum Nachbarn, hey, heute ist der Tag des Heils. Heute ist ein guter Tag, ja? So dass ein bisschen Schwung reinkommt. Wer würde denn nie mitmachen, egal welche Aufgabe ich darin stelle? Okay. Was bedeutet eigentlich Heilsein, Leute? Heilsein bedeutet, ich habe es einmal gegoogelt, Begnadigung, es bedeutet erfolgreich sein, es bedeutet eine neue Schöpfung sein, es bedeutet auch, dass du erlöst bist. Jesus Christus hat am Kreuz den Preis bezahlt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, ja Alexander, so 80% habe ich alles gelöst auf Golgatha. Ich war jetzt gerade in Mandera, wo man die Passion Christi gedreht hat mit Mel Gibson. Da war ich da auf diesen Pseudo-Golgatha, möchte man so sagen. Und da bin ich oben gestanden und denke, da ist dieser Film gedreht worden. Und da sagt Jesus, es ist vollbracht. Und er sagt ja nicht 80% vollbracht, aber 20% so ein bisschen Esoterik, Alex, schadet nie. Nee, Jesus will 100% unser Herz. Das wäre wie in einer Partnerschaft, wenn man sagt, so ein bisschen fremdgehen, sagt dir keiner da herinnen. Wir müssen Gott 100% unser Herz geben, 100% uns ausliefern. Wenn du heute ein Wunder suchst, muss ich dich enttäuschen. Such nicht das Wunder, such den Wundergeber. Such den Wundergeber ohne Nachlass, tagtäglich. Und dieses Heilsein habe ich über 1000 Mal im Krankenhaus, im Garten, über mein Leben ausgesprochen. Über 1000 Mal. Heute ist der Tag des Heils. Dann bin ich zur Therapie gegangen. Äußerlich hat sich nichts geändert. Und dann hat meine Krankenschwester gesagt, du Alex, heute siehst so lebendig aus. Ist alles gut, sage ich. Heute ist der Tag des Heils, Ursula. Sagt sie, ja, was auch immer, Hauptsache es hilft. Ich sage, nein, heute ist der Tag des Heils, Ursula. Oh, das ist ja schön, Alexander. Ja? Und du siehst heute so gesund aus. Man sieht endlich deine Zähne. Habe ich gesagt, ja, ich habe ja auch schöne Zähne. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, super, super. Na, dann gehst du jetzt rein in das Art Solarium, war das, und dann machen wir die Bestrahlung. Und ich bin dann rein in dieses Solarium, in diesen Bestrahlungsraum und gesagt, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag des Heils. Und es war einfach ein Schwung. Und dann ist etwas passiert. Nämlich habe ich plötzlich gemerkt, dass ich Heilung erfahren habe. Äußerlich null. Ich habe mehr Ekzeme bekommen, ich habe mehr Fleischwunden und Risse bekommen und meine Haut geriet in einen Verwesungszustand, sprich graues und schwarzes Hautsekret haben dann meine Haut verlassen. Das ist kurz vor der Verfäulnis. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass in meinem Herzen eines passiert ist, nämlich der ganze Groll, die ganze Bitterkeit, die ganzen Sorgen waren plötzlich nicht mehr da. Und kennst du das, wenn man den perfekten Tag hat, heuer schon gehabt, perfekter Tag, Hand hoch. Oi, wir machen am Ende eine Selbsthilfegruppe auf, da ganz hinten. Also wenn, ich frage euch nochmal, meine Oma hat immer gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Heuer schon einen guten Tag gehabt, mal ehrlich. Jawohl, danke, wunderbar. Als Christen brauchen wir das. Und an diesem Tag wusste ich, egal wie ich enden würde, egal wie, heute bin ich heil. Und dann merkte ich, dass wirklich in meinem Herzen eine Kruste abgefallen ist und nicht äußerlich, in meinem Herzen, alles wurde gut. Ich wusste jetzt gibt es Hoffnung. Und ich wusste, dass mein Leben gut wird, egal wie es endet. Und ich ging dann zu Gott auf die Knie und sagte, Gott, wenn es dir möglich ist und ich bleibe krank, kann ja sein, dann lass mich diesen Kelch tragen die nächsten 50, 60 Jahre. Lass mich ein Leben leben können, lass mich das aushalten, lass mich nimmer jammern. Aber lieber wäre es mir, wenn ich gesund wäre. Und wenn du mich heilst, wenn ich was sagen darf, frecher Alexander, dann möchte ich irgendwie ganz gesund sein. Keine halben Sachen. Und dann spürte ich, dass Gott in mein Herz gekommen ist und gesagt, es wird passieren, du bist heil. Und an dem Tag, da habe ich geglaubt, ich heb ab. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Das ist nie wieder so gekommen. Ich war nie wieder so gut drauf. Ich habe echt geglaubt, ich heb ab. Und ich habe gemerkt, wie dieses Heilsein in mein Herz gekommen ist. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann angefangen, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun konnte. Ich bin dann zum Supermarkt gegangen und habe mir 3 Tafeln Schokolade gekauft. Ja? Hatte dann eine allergische Reaktion, mir wurde wirklich schlecht, ja? Und übel. Aber ich habe alles getan, was ein kranker Mensch als Neurodermitiker nicht tun darf. Ich bin joggen gegangen, die ganzen Fleischwunden sind aufgerissen. Aber ich habe immer proklamiert, dass heute mein Tag des Heils ist. Und wenn du heute rausgehst, lass nicht los, das über dein Leben auszusprechen. Du bist geheilt. Können wir das so festnageln hier? Ja, ich war ein bisschen zögernd, aber ja, probieren wir es mal. Ne? Gut, alles klar. Dann, was noch wichtig war, und das war der Punkt 2, den ich gelernt habe, das ist einfach, klingt jetzt ein bisschen blöd nach Corona, geliebt, gewollt und geholfen, die 3G-Kraft. Ich habe einfach gelernt für mich, dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin und dass mir geholfen wird. Denn ich bin auf die Knie und gesagt, Gott, ich bin elend, ich brauche dich. Und Gott sagt in der Bibel, wenn du sagst, ich kann das nicht, dann sagt er, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Wir sind nicht Wunderwutis, aber Gott ist es. Gott kann alles in dir bewerkstelligen. Alles vermag ich, vielleicht sagen wir es mal gemeinsam, oder? Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Und jetzt lassen wir die Kraft, auch das Gesicht wissen, dass Kraft ist. Ja, weil manche so, alles vermag ich, Gott, der mir Kraft gibt. Ja, meine Oma hat immer gesagt, zweite Chance. Jetzt lassen wir mal das Gesicht wissen, unseren Körper. Alles vermag ich. Halleluja. Wunderbar. Wir haben Kraft. Und wenn morgen ein Christ zu dir kommt und sagt, hey, Entschuldigung, darf ich dir kurz 2 Stunden mein Elend erzählen? Dann sagst du, nee, ich sag dir eine Bibelstelle. Du hast Kraft. Wir beten gemeinsam. Wir gehen das gemeinsam an im Glauben. Wir geben nicht auf. Nie. Außer einen Brief bei der Post. Sonst gehen wir nicht auf. Und was bedeutet eigentlich geliebt sein? Was bedeutet das überhaupt? Und das habe ich für mich so bewertet, was die Bibel sagt. Es steht, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es. Also, da ja Gott der König ist, sind wir welche Kinder? Kinder des Königs. Jetzt stellt euch mal vor, die Queen würde noch leben und würde mit ihren Enkeln nach München kommen. Oh, da wird aufmagaziniert. Da hat der Käfer alle Hände voll zu tun. Ja, da wird der Teppich ausgerollt, alle Straßen gesperrt. Und wie gehen die Mitglieder der Royal Familie? Da geht doch keiner so. Hallo. Die wissen nämlich eines, sie sind Kinder und Enkel des Königs und der Königin, oder? Und die gehen aufrecht. Wir Christen sollten mehr aufrecht gehen. Und aufrecht ist auch super, weil da sieht man mehr den Himmel, oder? Wenn ich immer so gehe, mein eigenes Selbstmitleid versinke, sehe ich nur den Boden. Aber wenn ich so gehe und sage, ich bin geliebt und nach oben schaue, dann ist es meine Stärke von Herrn. Alles vermag ich, weil Gott die Kraft ist. Und da habe ich euch was mitgebracht, was vielleicht ganz interessant ist. Ab wann werde ich rausgeschmissen? Ihr seid ja die Chefetäten. Habe ich noch 10 Minuten oder haltet ihr noch aus mit mir? Oder sonst einfach mich rausschmeißen, einfach sagen Tschüss. Ja? Also nein, habe ich gehört. Soll ich gleich gehen? Oder? Okay. Also, wer von euch nochmal ist verliebt gerade? Mal dann die Jugend hier. Ja, wunderbar. Verliebt gerade? Er zeigt aber nicht auf. Da stimmt das nicht. Also ist ein anderer Typ. Okay. Okay. Okay, auch verliebt, wunderbar. Wer ist noch verliebt? Wunderbar. Okay. So, jetzt möchte ich euch mal ein bisschen in die Psychologie einladen. Verliebte, also das könnt ihr mal testen, bei euch auch jetzt vielleicht, wenn eine Predigt hier vorne ist. Zurzeit macht ihr das alle gerade, das ist für mich gut. Wenn wir etwas angenehm finden oder jemand freundlich einstufen, dann tun wir ein bisschen so mit Kopf, so. Schaut mal, wie alle da sitzen. Ja, gar nicht so schlechte Predigt. Wann gibt's Essen? Also dann ist man ja der Person noch freundlich gestimmt, ja? Wenn man so da sitzt, dann heißt es, keinen Bock, was der sagt. Woraus kommt es? Oder woher kommt es? Kommt aus dem 15. Jahrhundert. Früher trug die Frau bis daher und die Männer eine Halskrause wegen dem Gefecht. Und dann ist es immer ein bisschen lockerer geworden, ja? Heute ist ja das sehr locker. Was ich so sehe auf Straßen, wenn es heiß ist. Und dadurch haben wir gelernt, das ist die verletzliche Seite. Und das müsst ihr wirklich mal beobachten. Ich habe es heute gesehen, ich war beim Oberbollinger, da sind 2 so Verliebte da im Kaffeehaus gesessen, so. Und ich war vor ein paar Monaten auf einer Raststation, da waren auch 2 Verliebte. Und ich tue das gerne in meinem Job, das ist so ein Berufsschaden, Menschen beobachten. Und dann sitzen die wirklich so da, so, ja.
Wow.
Und das machen alle Verliebte. Ich weiß nicht warum, egal ob die 40 sind, 10 sind, 12 sind, 20 sind, immer wenn sie ein bisschen verliebt sind, sogar kleine Kinder machen das schon im Kindergarten. Unser Sohn ist gerade verliebt. Erste Liebe. Und er sagt immer, oh, die Michelle, Papa. Und dann tut er immer mit Kopf so, sag ich, hast du irgendwie Nackenweh oder so? Na, Michelle, Papa. Und Verliebte sitzen so da. Und ich habe das gesehen bei der Raststation, waren zwei Verliebte. Und dann hat er ihr erzählt über seine Tiefbettfelgen. Ja, ich habe so ein 20 Zoll auf mein Audi A4, 225, 40, 20, irgendwas. Tiefbettfelgen kosten so viel. Und sie, also Eva denkt, was macht sie jetzt? Sie so, wow, voll interessant, habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich denke mir so, wenn die jetzt 20 Jahre verheiratet sind, ich bin ja schon 20 Jahre verheiratet, das machst du doch nicht an, den Blödsinn, oder? Das macht doch kein Mensch, das machst du nur, wenn du verliebt bist, oder? Dann ist aber sie dran gekommen, und sie denkt, aber jetzt. Dann hat sie so den Übergang finden wollen. Sie wollten ja nicht enttäuschen, dass sie nicht aufpasst hätte. Dann hat sie gesagt, ja, beim Auto ist ja Lackierung und ich habe so Eyelashes. Das kennen jetzt nur die Damen, oder? Eyelashes. Ich kenne das ja gar nicht, was das ist, ja? So Wimpern. Und dann hat sie gesagt, ja, die kann man auch so airbrushen lassen, die Eyelashes. Und die kann man dann draufkleben. Und du hast bei ihm wirklich gesehen, wie wenn er Strohballen in Mexiko. Er hat keine Ahnung gehabt, was sie redet. Wirklich so. Und er so, ja, voll interessant, ja. Also wenn meine Frau noch 20 Jahre heute nach Hause kommt und sagt, du, ich war da irgendwie, sie war ja schon beim ICF-Mädelstag oder Frauentag, wir haben da so einen Schminkkurs gemacht, dann laufe ich ganz schnell weg. Ja, das mache ich mir überhaupt nicht an. Das packe ich nicht, ja. Bin aber schon 20 Jahre verheiratet. Warum ist das so? Wenn wir verliebt sind, dann ertragen wir alles. Wenn du in Gott verliebt bist, jetzt werden wir wieder ernst, bitte. Bisschen ernst hier in der Kirche. Wenn wir verliebt sind in Gott und er uns liebt, ertragen wir alles. Wir sitzen den ganzen Tag da. Wow! Das soll ich machen? Interessant! Und ich habe gewusst, dass Gott mich liebt. Mein Selbstwert war ganz im Keller. Was ist passiert? Ich habe zwei Lehrerinnen gehabt. Eine war so Fraktion Birkenstock Ökohof, kennt ihr so Leute? Ja? Die hat so ein riesen Vogelnest am Kopf gehabt. Riesig, ja? Und die hat mit uns immer so gesprochen, die hat immer so gesprochen mit uns ganz mystisch so, Alexander, glaub an deine Träume. Und immer glaubt, Wahnsinn, die nimmt sicher Drogen oder so, ja? Und sie hat immer gesagt, glaub an deine Stärken. Und ich glaube, die spinnt irgendwie, ja. Und meine zweite Lehrerin, die war so ganz eine eitle Dame, Lüdiger Dordeschen, rhetorisch gut drauf. Und ich habe nicht in ihr System passt. Ich habe gestunken, ich hatte keine Fingernägel mehr, habe aber Maschinen schreiben müssen. Und sie ging eines Tages zu mir, ich hatte ja 4-5 im Zeugnis, und sie hat sich runtergebeugt und gesagt, Alexander, wenn du so weitermachst mit deinen Schulnoten, dann wirst du ein asozialer Penner werden. Überlege mal ganz genau, wer hat etwas in dein Leben gesprochen, das in dein Herz verankert ist? Und was sagt Gott dazu? Wisst ihr, was Gott zu lernen sagt? Ich habe zwei Studiums gemacht, ich weiß das. Ich schenke meinen Kindern im Schlaf. Ich habe viel geschlafen auf der Uni. Mit Auszeichnung abgeschlossen. Gott hat andere Pläne. Meine Lehrerin, die eine Lehrerin hat mich bestärkt. Wer ist hierin ein Lehrer? Möchte mir einen Applaus geben für den Lehrer. Gibt es Lehrer? Jawohl. Sie sind Lehrerin? Applaus. Versuchen Sie so gut wie möglich in die Kinder das Gute zu sprechen. Versprechen Sie mir das. Das ist gut. Denn das zählt im Leben. Was sprechen andere Menschen über uns? Und ich habe dann geglaubt, wie ich knapp vor meinem 18. Geburtstag war, war ich ein Fehler im System. Ich war suizidgefährdet, verwahrlost und keine Schulausbildung. Und ich habe mir an dem Tag geglaubt, meine Lehrerin hat recht. Was ist aber daraus geworden? Ganz einfach, Ich habe 2 Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen, weil Gott mich nie vergessen hat. Das Zweite, was passiert ist, ich habe mich über 107 Mal beworben bei verschiedensten Firmen. Und diese Firmen, das sind heute 70% meine Kunden. Und ich möchte jetzt hier nicht angeben, ich möchte nur Gottes Größe zeigen. Ich habe damals bei einem Unternehmen, das da oben steht, ich sage jetzt nicht welches, beworben. Und ich bin im Büro nicht genommen worden. Und vor ein paar Monaten bin ich dann nach Deutschland rausgeflogen. Ist jetzt blöd, wenn man das in Deutschland sagt, aber ich war ja in Österreich vorher. Bin nach Deutschland rausgeflogen und dann hat mich der Vorstand mit einer Limousine am Flughafen abholen lassen. Und dann bin ich in die Firma gebracht worden, um die Leute zu motivieren. Also Gott kann alles verändern. 107 Mal einfach keinen Job bekommen. Und heute sind 70% dieser Unternehmen und noch viele mehr meine Kunden. Oder, das habe ich vorher eh schon gesagt, ich war Stotterer, ich war nervös, ich habe null Selbstwert gehabt und spreche heute auf große Tagungen, das ist zum Beispiel die Mercedes-Tagung oder Google oder was auch immer, spreche auf Tagungen vor zigtausenden von Leuten und werde kein bisschen nervös. Wisst ihr warum? Weil ich nicht den Menschen gefallen möchte, sondern Gott. Ich bin kein People-Pleaser. Mache ich nicht. Ich möchte Gott gefallen. Und wenn ich mich verrät, dann verrät ich mich. Gott lacht im Himmel und sagt, ach, nett. Kann nichts passieren. Ja, das ist mein Job heutzutage. Das heißt, ich bin vom Beruf natürlich Motivationstrainer geworden und bin Gott dankbar, dass ich heute Menschen inspirieren kann, obwohl ich selber suizidgefährdet war. Und dafür möchte ich Gott die Ehre geben und in dein Leben sprechen, dass in dein Leben alles möglich ist, weil Gott alles möglich ist. Und das Letzte, wenn ich jetzt noch ausführen darf, 5 Minuten, ist das Letzte, was ich für mich gelernt habe. Bitte, egal wo du heute stehst, sprich mit dem Gebetsteam, halte durch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss, stimmt's? Wer von euch kennt die Leute, die schicken einem per WhatsApp eine Nachricht? Kennt ihr die Leute? Und 1 Minute später schicken sie dir eine Nachricht, hast du die Nachricht bekommen. Und du denkst, da weiß nicht, nimmst du Drogen auf deiner Gegenüberseite oder was ist los mit dir? Oder sie fragen, lebst du noch? Ja, auch wenn ich nicht mehr leben würde, was schreibe ich ihnen dann zurück? Ja? Also das ist ein bisschen eine schwierige Aufgabe, ja, also so mit Intelligenz und so. Also wir leben in einer Zeit, wo alles schnell geht, wo alles sofort geht, 1-Minuten-Menüs. Wir wollen sofort bei Tinder den perfekten Partner finden. Das ist Blödsinn. Wenn man das Kreuz anschaut auf Golgatha, wenn man Jesus anschaut, in der Passion Christi sieht man das gut, zerfleischt, zerfetzt, gegeißelt von den Römern, alkoholisiert, vom Krieg zurückgekehrt. Sie haben ihn absolut zerfleischt. Er hängt am Kreuz. Dann sieht Jesus nicht aus wie ein Gewinner, oder? Weil wir vergessen, hinter das Kreuz zu schauen. Hinterm Kreuz hat Jesus alles besiegt. Ihr merkt schon, ich bin so emotional, dass ich schon die Treppe runterfalle. Weil das ist mir wichtig, dass wir das immer im Herzen haben. Jesus hat hinterm Kreuz absolut den Sieg besiegt. Es schaut nicht aus, als wäre es ein Gewinn, weil Jesus hat nicht das schnelle Ziel verfolgt. Er hat das Kreuz getragen, von ganz unten rauf zu Golgatha. Sondern Jesus hat gewusst, das Leben ist ein Prozess. Und manchmal brauchen wir diesen Prozess, um zu reifen. Und was für den Menschen unmöglich ist, wenn du sagst, ich kann nicht vergeben und ich kann nicht loslassen, bei Gott ist es möglich. Wir müssen diesen Prozess durchgehen. Wir dürfen nicht aufgeben auf halber Strecke. Wir müssen durchhalten. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Bei mir war es halt so, ihr seht es da, diese Socken habe ich mir jeden Tag in der Früh, in meiner Zeit, wo ich dann auch die Gesundung bekommen habe, trotzdem mein Herz geheilt war, habe ich mir diese Socken jeden Tag in der Früh, inklusive Pyjama, fast 3 Stunden mit Kamillentee millimeterweis runtergerissen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, welche Schmerzen es sind. Und mit jedem Mal, wo ich 1 Millimeter gerissen habe, hat der Teufel mir gesagt, du hast verloren. Du bist ein Versager. Gott heilt dich nicht. Du sollst aufgeben. Und was habe ich gesagt? Heute ist der Tag des Heils. Nur mehr zur Wiederholung. Heute ist der Tag des Heils. Wir sollten weniger uns über Satan Gedanken machen und mehr über Gottes Verheißungen. Christen oft Satan, Satan, aber Gott hat uns die Verheißung gegeben. Und was sagt die Bibel über Heilung? Wer von euch kennt die Geschichte, wo die Freunde diesen Menschen auf der Bahre zu Jesus bringen? Hoffentlich jeder, oder? Hierinnen? Gut. Wir kennen die Geschichte, aber schauen wir uns die Geschichte zum Schluss nochmal ganz genau an. Der Mann hatte ja Privilegien, so wie ich es gehabt habe. Er war auf einer Bahre, er hatte Aufmerksamkeit. Die Freunde trugen ihn von A nach B, er hatte Sonderstellungen. Er war krank, aber er hat eine Sonderstellung gehabt. Kein anderer Freund wurde irgendwo hingetragen, oder? Sondern er hat eine Sonderstellung, das nennt man Sekundärgewinn. In meinem Leben habe ich lernen müssen, keine Sonderstellungen mehr. Die Frage war bei mir, was wäre, wenn ich ab morgen gesund wäre? Die Antwort war, du musst arbeiten gehen. Kleines Beispiel. Was wäre, wenn ich gesund werde? Ich muss den Schulabschluss nachholen. Was wäre, wenn ich gesund wäre? Ich würde mich fragen müssen, was Gott für mein Leben haben möchte. Was wäre, wenn ich gesund werde? Ich hätte keine Aufmerksamkeit bezogen auf die Krankheit. Und der Mann war ähnlich. Er hat Mitleid mit sich selber gehabt. Und die Männer plagen sich, zehren diese Bahre zu Jesus. Die waren sicher von der Gemeinde hier, von der Kirche. Die schleppen diesen jungen Mann aufs Dach rauf und runter. Und die haben sicher geschwitzt bei 30 Grad. Und sie lassen den Herrn zu Jesus hinunter. Und wisst ihr, was Jesus macht? Zwei Dinge. Wer weiß es? Was sagt Jesus? Wie? Ja, ich frage die Claudia, die weiß immer alles. So.
Deine Sünden sind dir vergeben.
Die Sünden sind vergeben. In so ganz alten Übersetzungen heißt sogar, sündige nicht mehr. Deine Sünden sind dir vergeben. Interessant, jetzt stellt sich einmal vor, Jesus kommt heute rein. Ich möchte jetzt wirklich euch am Abschluss einladen, euch das vorzustellen. Heilungsgottesdienst hier. Jesus kommt persönlich. Jemand geht hin und sagt, Jesus, ich brauche Heilung. Er schaut dich an, ganz unscharmant, und sagt, sündige nicht mehr. Jesus, hallo? Darf ich dir kurz meine Geschichte erzählen? Nee, sündige nicht mehr. Das ist schon ganz schön krass, oder? Er hat zu ihm gesagt, sündige nicht mehr, erster Schritt. Und ich habe mich gefragt, was ist die Sünde? Das ist doch eine arme Haut, oder? Ich sage nicht, was die Sünde ist. Ich glaube es zu wissen, das Selbstmitleid in der Komfortzone zu bleiben. Dort zu bleiben und sagen, ich bin arm. Keiner kann mir helfen, Gott sieht mich nicht. Und Jesus sagt, hör auf mit dem, hör auf. Und dann sagt er was Zweites, steh auf und geh. Ist auch eine krasse Ansage, oder? Kein Mitleid. Jesus hatte mit niemandem Mitleid. Wenn ich heute für dich bete, habe ich kein Mitleid mit dir. Habe ich nicht. Ich habe Mitgefühl. Ich war selber krank, ich weiß, wie es sich anfühlt, aber ich habe kein Mitleid mit dir. Wenn ich mit dir mitleide, dann leide ich mit dir mit. Ich möchte dir kein Mitleid schenken. Jesus hat keinen Mitleid geschenkt. Er hat Mitgefühl. Er hat Gefühl gehabt für die Menschen. Er hat ein Herz gehabt für die Menschen. Wenn ich für dich heute beten darf, dann habe ich ein Herz für dich, aber kein Mitleid. Und Jesus sagt, steh auf und geh. Und er steht auf und geht. Bist du heute bereit, nach dem Gebet aufzustehen und zu gehen und deine Geschichte, deine Krankheit, dein Gebrechen hier zu lassen? Du musst jetzt nicht antworten, Jesus sieht dein Herz, wir spielen dann Worship, wir sehen, bist du bereit, das zu ertragen? Und schlussendlich ist das, was Jesus macht. Zum Schluss, die Band kommt schon rauf, vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen begleiten musikalisch, ihr habt ja das drauf. 2 Minuten, bisschen Klaviermusik, danke der Herr. Applaus einmal für die Band, danke euch. Ich weiß, wir machen das alle für Jesus, aber darf ich trotzdem Danke sagen? Wir haben trotzdem nur 24 Stunden Zeit, oder? Danke nochmal, großer Applaus für euch, super. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Wir haben hier auch Musiker, die das jetzt gleich ein bisschen begleiten. Und zwar stellt sich vor, ihr sitzt in einem Pub. Die Männer freuen sich schon. Oh, Bier gibt's. Ihr sitzt in diesem Pub. Und da sitzen junge Herren. Musiker. Dann sagt der eine, spielen wir 5 Jahre Musik, haben 5 Lieder und keinen Erfolg. Ich bin müde. Dann sagt einer ganz euphorisch, das ist sicher der Bruder von der Claudia, du pass mal auf, wir gehen ins Ausland. War sicher ein Bekannter von dir. Wir gehen ins Ausland. Und dann sagen die anderen, Ausland, wir kennen ja die Sprache nicht. Also, wir haben kein Geld für die Flüge. Irgendwie mag ich Musik nicht mehr. Und sie gehen raus. Ich frage das junge Mädchen, wer war das? Und dann sagt der Barkeeper, nur Kreative. Künstler. Musiker. Das darf ich sagen, meine Frau ist Künstlerin. Und so hätte die Geschichte enden können, liebe Leute. Auch im Reich Gottes geben wir zu schnell auf. Wir sagen, ich war jetzt jeden Sonntag in der Kirche. Ich war beim 17. Heilungsgottesdienst. Ich war in London. Ich war in Paris. Ich war in Österreich, in Deutschland. Alle haben für mich gebetet. Das habe ich gemacht. Ich habe innerlich oft aufgegeben. So hätte die Geschichte enden können. So könnte aber auch deine Geschichte enden. Und ich lade dich noch mal ein, in dieses Pub zu kommen. Jetzt sitzen wieder diese Herrschaften da. Dann sagt der eine, ich bin müde. Wir haben nur 5 Songs und die lassen sich nicht verkaufen. Und dann sagt wieder einer, lass uns ins Ausland gehen. Und dann sagen alle, ach Gott, Ausland, wohin denn? Und Achtung, dann sagt einer nach Deutschland. Lass uns nach Deutschland gehen. Ist kein Scherz? Nach Deutschland. Sagt einer, Deutschland, wir können die deutsche Sprache nicht. Ist ja auch die zweitschwerste Sprache der Welt. Wir können die deutsche Sprache nicht. Sagt einer, egal, wenn wir nicht sprechen, können wir Musik machen. Sagt er, du hast recht. Dann sagt einer, aber wie sollen wir darüber kommen? Wir haben kein Geld für die Flüge. Wir fragen unsere Verwandten. Und die Verwandten legen zusammen und diese Herrschaften fliegen nach Deutschland. Und in Deutschland spielen sie in einem Kino. Die Bühne ist 4,5 Meter breit und sie spielen 2,5 Jahre vor circa 20 Menschen jeden Abend die gleichen Lieder auf einer Bühne, die 4,5 Meter lang ist. Sie schlafen im Keller, nehmen Männer-WC auf Feldbetten und sie verdienen gemeinsam 400 umgerechnete Euro pro Woche als Band. Und dann sagen sie, wir sind müde, wir haben nur 5 Songs, immer noch 5 Songs. Wir sind am Ende. Und sie schlafen ein, so wie die Apostel. Und einer der Herrschaften hat dann einen Traum gehabt. Und in diesem Traum ist ihm die Mutter Maria erschienen. Nicht die von Jesus, sondern seine Mutter, die Mary. Und sie sagt zu ihm, Paul, Paul, let it be. Jetzt klingelt's, oder? Let it be, meine Frau ist Amerikanerin, heißt nicht nur, lass es los, sondern es bedeutet, lass es geschehen. Beende heute deine Geschichte nicht mit Gott in diesem Bistro, in diesem Pub. Und sag, ich habe alles probiert. Schau, dass du neu aufstehst, dich ausrichtest. Gott alles hinlegst heute, nochmal. Die Leute werden für dich beten, die Band spielt jetzt den besten Lobpreis, den du jemals gehört hast. Oh, jetzt steigt die Erwartungshaltung, ich weiß. Und Jesus wird hier sein. Und so wie bei den Beatles, die auf dieser kleinen Bühne gespielt haben, vielleicht ist deine Bühne heute klein und du sagst, ich habe gerade meinen Blutbefund bekommen und der ist wirklich nicht großartig. Ich habe vielleicht einen Bericht bekommen von meiner Freundin von der Apothekerrundschau und da steht drinnen, es ist chronisch. Chronisch heißt für immer. Ich habe eine chronische Krankheit, das bedeutet für immer und ewig. Aber in der Bibel steht nichts von chronischen Krankheiten. Und ich lade dich ein, wie die Beatles, deine Geschichte zu schreiben. Und die Beatles sind die Band des Jahrhunderts geworden. Und ich lade dich ein, Let It Be zu machen mit Gott. Lass es heute in dieser Kirche hinter diesem Kreuz. Lass es geschehen und gib Gott alle Ehre. Schönen Abend euch.